Traumafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama-Fürsorge-Podcasts. Heute zu Gast ist Inke Schenar. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumafachberaterin und sie engagiert sich ehrenamtlich auch für verwaiste Eltern. Zu Gast ist sie heute aber bei uns zum Thema Solomutterschaft und wie das jetzt alles zusammenhängt und was Inkes Geschichte ist, das erzählt sie uns jetzt und ich freue mich, dass du da bist. Hi!
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt auf eure Fragen.
Ja, wir sind gespannt. Wir sind die, die gespannt sind. Was darf ich mir, also Solomutterschaft, was darf ich mir genau darunter vorstellen? Um was geht's heute?
Genau, Solomutterschaft, spannende Frage. Also im Grunde genommen glaube ich, dass aktuell der Begriff Solomutterschaft ja schon relativ gut kommuniziert wird, was es eigentlich bedeutet, was die Frauen dazu bewegt, sich für eine Mutterschaft zu entscheiden, eine Elternschaft, und zwar ganz alleine. Solo-Mutterschaft ist ja eigentlich eine Entscheidung für ein Kind, ohne Partner oder auch ohne Partnerin.
Genau. Okay, also genau. Es ist nicht alleinerziehend sein, so wo man vorher...
Doch!
Also ja, schon, aber also nicht von Anfang an.
Genau.
Die Alleinerziehenden also, meist nicht von Anfang an, die Solo-Mutterschaft von Anfang an alleinerziehend. So rum habe ich es jetzt richtig,
also
im Grunde oder?
Eine bewusste Entscheidung auch dafür, alleinerziehend zu sein. Ich denke mir, das ist schon
jetzt
auch
wichtig. Okay.
Wobei auch ein Teil, also wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Solomüttern, die sich erstmal entscheiden, alleine ein Kind zu bekommen, in der Regel ja über eine Samenspende, dass sie nicht ausschließen, irgendwann vielleicht doch nochmal wieder in eine Partnerschaft zu gehen.
Aber nicht darauf zu warten quasi,
genau,
ne, sondern sich das die Kritik, den Kinderwunsch selbst zu erfüllen,
ja,
alleine zu erfüllen.
Ja, genau.
Ja, erzähl uns doch mal, wie bei dir dieser Wunsch entstanden ist und auch wie du dann diesen Schritt gegangen bist. Warum hast du dich entschieden, den Weg der Solomutterschaft zu gehen?
Genau, bei mir ist es natürlich nochmal aufgrund meiner Geschichte, finde ich, auch nochmal so ein bisschen, also wenn ich jetzt... Ich sag's kurz, weil das sind ja letztendlich so ein bisschen wie zwei große Geschichten, aber ich habe meinen ersten Sohn vor 12 Jahren verloren bei der Geburt und ich war damals in einer Beziehung und das war alles in kurz extrem dramatisch, so dass ich mich dann, oder mein Partner und ich haben uns halt dann getrennt, weil wir auch nicht damit klargekommen sind erstmal. Und ich war zu dem Zeitpunkt halt 39 und dann habe ich dieses Kind verloren und es war aber schon so, dass ich gemerkt habe, ich habe dieses Kind verloren und ich habe aber auch noch einen Kinderwunsch. Was mache ich denn jetzt damit? So. Ja. Also ich glaube, ein Kinderwunsch ist ja erstmal der Antrieb, sich überhaupt für Mutterschaft zu entscheiden und vielleicht auch für eine Solomutterschaft, wenn ich denn keinen Partner habe, mit dem ich mir das vorstellen kann. Und zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass ich gemerkt habe, so, ich kann mir gerade auch gar nicht vorstellen, in eine Partnerschaft zu gehen, noch irgendwie loszuziehen, mir krampfhaft einen Vater für mein Kind zu suchen. Das schien mir auch nicht richtig. Weil dann habe ich so gedacht, ich will ja letztendlich auch einen Partner, mit dem ich wirklich zusammen sein will. Und wenn ich das jetzt gar nicht unterscheiden kann aufgrund dieses Kinderwunsches, dann ist das irgendwie eine blöde Ausgangsvoraussetzung.
Das ist ja was, glaube ich, was oft einfach mitspielt. Oder bei der Entscheidung, dass wir Frauen einfach mit einer biologischen Uhr und mit einem Alter zu kämpfen haben, ne, und dann zu sagen, ich warte, bis, wenn der Wunsch da ist, ich kann halt nicht ewig warten. Das ist biologisch leider so, und was heißt leider, es ist halt einfach so. Bei dir ist es jetzt, sage ich mal, noch eine spezielle Ausgangslage, aber auch andere Frauen, die sich für den Weg entscheiden, haben ja irgendeine Situation, wo sie sagen, ich möchte jetzt nicht krampfhaft, ja, mir da so einen Partner ranholen und dann vielleicht auch irgendwie Entscheidungen treffen, die gar nicht so einvernehmlich sind. Also es gibt ja dann nicht so viel Wahlmöglichkeit. Ne? Wenn man diesen Wunsch hat und ihn umsetzen will, dann kann man den Weg gehen. Genau. Und wie funktioniert das?
Na, bei mir war es damals so, als ich mich dafür entschieden habe, ne? Im Grunde bin ich ja ungefähr Ja, nachdem mein erster Sohn gestorben ist, dann schwanger geworden mit meinem zweiten Sohn. Der ist jetzt 10. Und zu der Zeit war Solomutterschaft noch nicht wirklich ein bekanntes Familienkonzept.
Ja.
Durch Zufall, oder sagen wir mal anders, ich habe halt irgendwann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich eine Heilpraktikerin hatte, die hat viele Mütter begleitet zum Thema Kinderwunsch und kannte halt aufgrund von, ne, es gibt ja ganz viele Frauen, die in lesbischen Beziehungen leben, die dann auch schon über Samenspende praktisch sich einen Kinderwunsch erfüllen, so darüber war es halt so, dass sie sagte, naja, wie wäre es mit einer Samenspende? Dann habe ich gedacht, ist verrückt geworden. Bloß irgendwann war dann so klar, okay, vielleicht ist es doch eine Möglichkeit oder eine Option für mich. Und habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und habe wirklich ganz viel recherchiert. Früher war es dann halt so, man ist halt klassisch nach Dänemark gefahren, ne? Da war es halt einfach legal und umsetzbar, oder nach Spanien. Das waren so die Klassiker.
Okay.
Und durch Zufall, und darüber bin ich total froh und dankbar, gab es auf einmal in Deutschland eine Grauzonenregelung für Frauen, die ohne Partner, ohne Partnerin einen Kinderwunsch haben. Und ich konnte mich dann praktisch bei einer Samenbank in Berlin anmelden oder einkaufen, wie auch immer. Und habe dann in Berlin auch Unterstützung bekommen für die künstliche Befruchtung, die ich dann am Ende gemacht habe.
Aber heißt es wäre an und für sich eigentlich verboten als ohne
ja, also zu dem Zeitpunkt war es halt noch nicht legal und da gibt es ja unterschiedliche Gründe für. In Deutschland ist ja ein großer Punkt ein Recht auf Identität, also dass du ein Recht hast auf also auf Kenntnisse deiner Identität, so was ja erstmal total gut und richtig und wichtig ist, ne? Und dann gab es halt, wie gesagt, und dann gab es diese Grauzonenregelung, dann musste ich eine Garantieperson praktisch haben, die dann sich verpflichtet, falls was ist, auch finanziell sich mitzubeteiligen, ne? Also da gab es schon auch eine Hürde, eine Freundin von mir hat dann gesagt, sie macht das. Und dann hat das in meinem Fall alles auch gut und schnell geklappt, so, war ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Und im Grunde genommen habe ich da auch total gute Erfahrungen dann gemacht mit der Begleitung. Das ist jetzt anders, ich glaube seit 2000, ach, ich weiß es nicht, müsste man nochmal nachgucken seit 2000.
Können wir gerne nachgucken.
Ja, guck nochmal nach. Es gibt halt jetzt ein neues Gesetz und deswegen ist Solomutterschaft jetzt in Deutschland legal, im Sinne von, du darfst halt dich für eine also über eine Samenspende darfst du jetzt schwanger werden in Deutschland. Das hat halt den Vorteil, und deswegen war ich damals so glücklich über diese Grauzonenregelung, dass mein Sohn praktisch dann, wenn er älter ist, damals war es mit 18, das haben die jetzt auf 16 runtergeschraubt, er darf halt die Personalien bekommen von seinem Spender, um halt gegebenenfalls Kontakt aufzunehmen.
Und dann eben ohne sprachliche Hürde wahrscheinlich, ne? Also er muss dafür nicht nach Dänemark fahren.
Genau.
Und da ist es ja auch so, da muss man es auch, glaube ich, gar nicht offenlegen, ne? Ist es?
Nee, ich glaube, in Dänemark gibt es zwei Optionen. Du hast da die Option, wenn ich es, ne, richtig habe, einmal auch sowas wie eine offene Samenspende, sodass du irgendwann halt vielleicht den Kontakt zum Spender aufnehmen kannst. Oder ich glaube, es gibt auch noch die anonyme Spende, aber ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wobei man dazu sagen muss, dass der Spender am Ende entscheiden darf, ob er den Kontakt möchte.
Okay.
So, da war ich damals so ein bisschen naiv und dachte, oder habe ich dann gehört, verstanden, ja, das Kind darf auf jeden Fall den Kontakt aufnehmen. So, und das finde ich tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil wenn er das denn möchte, mein Sohn, und der Spender möchte nicht, ist das schon nicht so schön.
Ja. Ist was man schon begleiten muss dann.
Ja.
Weiß er denn, jetzt ist er 10?
Ja.
Weiß er das schon?
Ja. Also es ist halt so, dass empfohlen wird, dem Kind das gleich mit auf den Weg zu geben, sodass nicht irgendwelche komischen Fragen oder Geheimnisse entstehen. Und damals habe ich mich halt auch besprochen mit einer Familienberaterin. Damals gab es ja noch nicht so Beratung für Solomütter. Ich bin ja auch Sozialpädagogin als Erstberuf. Das heißt, es war mir schon klar, ich muss gucken, wie mache ich denn das so, dass mein Kind auch damit klarkommt, weil mir schon auch ne, weil ich schon vermutet habe, es könnte auch Schwierigkeiten geben, ne, mit dem keinen Vater zu haben. Und ich habe dann natürlich erstmal gedacht, vielleicht fragt er mit 5 und dann konnte er gerade reden, dann war 2 und hat gesagt, wo ist mein Vater? Und ich dachte so, scheiße. Und dann habe ich ihm das...
Sie sind aber auch immer so schlau, diese Kinder.
Und dann habe ich ihm das halt kindgerecht vermittelt. Genau, also da gibt es halt auch Aufklärungsbücher, zum Beispiel von Petra Thorn, die ist ja sehr bekannt im Bereich Solomutterschaft und Aufklärung und Kinderwunsch und so weiter. Und die hat halt auch Bücher dazu geschrieben, die sich einfach super gut eignen, um auch Kleinkinder damit aufzuklären. Die verstehen das natürlich dann noch nicht richtig, aber ne, so der Prozess, aha, irgendwas ist anders und meine Mutter hat sich ein Kind gewünscht und es gab halt keinen Mann, der auch ein Kind wollte und dann hat sie einen netten Arzt gefragt und der hat ihr dann geholfen. Weißt du, so ist das. Mhm. Und alle haben sich gefreut, dass das Kind da ist. Und das ist ja wichtig eigentlich.
Das ist, ja,
genau. Ja, das ist ja das, also ist ja ein schöner Gedanke, ne? Das, wenn man erfährt, man ist so, also finde ich schon schön. Das war so ein starker Wunsch dann, meine Mama wollte mich so sehr, dass sie sich da richtig dafür eingesetzt hat. Das finde ich ja auch, also mit allen Schwierigkeiten, die da vielleicht damit einhergehen, auch einen sehr schönen Gedanken für ein Kind.
Ja. Genau.
Wie reagiert denn dein Umfeld oder wie hat damals dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ah, ich ziehe das allein durch?
Ich glaube, aufgrund meiner dann doch meines traumatischen Verlustes war es tatsächlich eher so, dass ich im Groben und Ganzen eher eine Bestätigung bekommen habe. So, also das war dieses, ne, wenn dein Kind stirbt, dann bist du eine Mutter ohne Kind. Das ist irgendwie schon ein krasser Zustand. Und meine Beziehung vorher war halt auch nicht glücklich. Also sie war sehr kompliziert. Dass alle eher dachten, ach gut, dass die es jetzt alleine machen. Ne, also wie gesagt, das waren meine Umstände und meine Voraussetzungen.
Ja.
So. Und ich glaube, meine Mutter war erst schwer irritiert, weil die ja auch schon viel, viel älter ist. Also ich habe ja auch eine alte Mutter, bin ja selber eine alte Mutter, aber die war erst irritiert, aber als dann klar war, dieser Junge kommt, fand sie es einfach nur noch toll und ist immer glücklich, dass ich diesen Jungen habe, der so toll ist.
Ja.
Und ich glaube, ich muss sagen, im Großen und Ganzen hatte ich tatsächlich eher positive Erfahrungen und eher eine Zustimmung. Und natürlich ist es auch so, dass zwei Freundinnen von mir gesagt haben, wir verstehen nicht, dass du das jetzt machst, aber es ist okay. Ne? Also auch, ich finde es okay zu sagen, ja, wir wissen nicht, ob es eine gute Idee ist, auch fürs Kind, aber du hast dich jetzt entschieden. Und ich finde, das muss ja auch gesagt werden dürfen. Aber nicht im Sinne von einer Abwertung.
Na, ich habe jetzt ein bisschen so die Fantasie auch von so konservativen Menschen gehabt, die immer so Kinder brauchen, Mutter und Vater und unbedingt, ob du da viel Gegenwind erfahren hast, aber weil es freut mich ja, dann, dass doch dein Umfeld.
Ja, und auch tatsächlich später, ne, wo klar war, dann Kita-Bekanntschaften, ne, kennt ihr ja irgendwie, und dann fragen natürlich alle, wie ist denn das, wo ist denn der Vater? Und dann habe ich das in der Regel einfach auch kommuniziert und es war eher so, dass sie sagten, boah, starke Entscheidung, das ist ja mutig. Und auch da hatte ich eher den Eindruck in der Regel, dass sie sagten, ja. Aber auch nicht zwangsläufig, dass alle dachten, das ist jetzt nur alles easy ohne Vater, ne? Weil mein Sohn hat schon auch, als er klein war, deutlich gezeigt, dass er so eine Sehnsucht hat nach männlichen Kontakt.
Mhm. Ja. Ja, und ich habe halt auch, ich denke auch an dich, das ist ja unser Mama-Fürsorge-Podcast.
Ja, ja.
Ne? Wir haben es vorhin ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen. Es ist ja quasi alleinerziehend by choice und das ist schon. Also wir sprechen auch immer wieder, wenn wir über Belastungen sprechen, sagen wir immer wieder, Alleinerziehende haben da nochmal viel mehr, weil die haben ja, also auch in Beziehungen ist es manchmal schwierig beim Abgeben, aber da ist ja wirklich die Verantwortung oft ganz auf einem Paar Schultern und bei dir sowieso, weil es gäbe ja nicht mal die Option zu sagen, ich nehme den Kindsvater in die Pflicht, weil das gibt's nicht, ja. Also das ist schon, deswegen verstehe ich die Reaktion zu sagen, das ist mutig, das ist stark, weil das ist ja schon eine große Entscheidung auch zu sagen, dass das nehme ich allein Ja, auf mich klingt so schlimm, aber da gehe ich allein durch, ja, und durch alle Höhen und Tiefen. Wie geht's dir denn damit oder wie hast du das die letzten 10 Jahre denn auch erlebt?
Also ich glaube, ich finde wichtig, dass es so Phasen gibt, wo es einfacher ist und wo es halt schwerer wird. Und ich glaube, so rückblickend, das, was ich am schwierigsten fand, ist irgendwann festzustellen, dass diese Verantwortung 100% bedeutet, dass ich einfach alle Entscheidungen selber treffen muss. Und das fand ich schwer. Mhm. Ne, wisst ihr, es geht um Schule, um Impfung, um keine ja. Ahnung. Und immer bin ich diejenige, die entscheidet so. Und ich habe mir da zwar auch oft Unterstützung geholt und war auch oft im Austausch und ich hatte eine Reihe von Leuten, die da auch offen waren und wo ich das Gefühl hatte, die belehren mich jetzt nicht, sondern die hören mir einfach zu, sodass ich so für mich auch besser Dinge reflektieren kann, weil dafür ist ja oft dann der andere Part zuständig. Wenn es gut läuft, ne? Geht ja auch anders, ja. Aber wenn es gut läuft, hat man ja einen anderen Part, mit dem man sich ergänzt und mit dem man sich austauscht, um halt die richtigen Entscheidungen zu treffen im Sinne fürs Kind. So, das finde ich nach wie vor schwierig, aber zum Beispiel war es bei mir im ersten Jahr ziemlich easy. Also mein Sohn war halt, ich würde mal sagen, eher so voll pflegeleicht das erste Jahr, ne? Und ich war ja einfach so glücklich, dass ich dieses Kind habe, dass ich da eher immer dachte, so krass, ach, ne, toll, irgendwie stillen, alles klappt und irgendwie trage ich dieses Kind mit mir durch die Gegend und reise mit dem nach Indien und keine Ahnung, so. Das war alles eher einfach und total freudvoll. Und dann war ich einfach total in meiner Mama-Oxytocin-Blase.
Na schön.
Obwohl ich schlecht geschlafen habe. Aber irgendwie war das total super. Und natürlich kommt dann irgendwann, und ich glaube, also dazu muss man ja auch sagen, ich war halt irgendwie immer auch selbstständig und ich hatte damals auch eine Yogaschule, die einfach super gut lief. Ich hatte halt Leute, die für mich gearbeitet haben. Ich konnte halt ganz viel abgeben. Ich bin extrem gut organisiert. Ich hatte dann sofort auch eine Babysitterin am Start, wo mein Sohn 6 Wochen alt war. Ne? Die war dann da für über ein Jahr und hat mir dann viel abgenommen. Und also wie gesagt, ich habe mir dann so Sachen auch zurecht organisiert. Und ja, und dann gab es aber, ich glaube, so den ersten krassen Einbruch. Also zwischendurch natürlich immer schwer, wisst ihr selber, wenn man, ne, so Schlafentzug ist ja schon krass. Aber den ersten Einbruch, wo ich echt dachte, scheiße, war, als mein Sohn das erste Mal eine Lungenentzündung hatte, danach eine Influenza, eine richtige, und dann nochmal eine Lungenentzündung. Das hat sich dann über 3 Monate hingezogen. Und da war der so 1,5 und ich bin echt auf dem Zahnfleisch gekrochen, ne? Weil das kennt ihr vielleicht auch, wenn das Kind so richtig krank ist, dass man gar nicht mehr schläft, ja, und acht, wie die Löwenmutter halt über das, ja, Kind. Ne, also es ist so ein bisschen, man merkt das ja gar nicht, das ist ja automatisch, aber ich war danach so schwer erschöpft mit der Angst und der Sorge dann noch, die man auch nicht teilen die kann.
Wollte ich gerade sagen, das muss man ja auch alles mit sich, ja, ausmachen dann, ja.
Ja. So war da war das erste Mal, dass ich echt dachte, so, boah, heftig. So, ne? Ja. Ja. Und dann habe ich mich irgendwann mehr oder weniger ein Stück weit erholt, aber auch, glaube ich, gefühlt nie so wirklich. Und ne, dann gab es halt immer Phasen, da war es gut. Und dann war es halt auch so, wir leben halt hier in so einem bisschen alternativeren Stadtteil. Dann war ich hier in der Kita, dann gab es einfach auch nette Eltern, so dass ich tatsächlich total gerne auf dem Spielplatz war und weil ich dann nette Leute kennengelernt habe. Und, ne, und dadurch hat sich auch so ergeben, dass man, ne, dass das Kind einfach auch verabredet war. Dann waren die Kinder bei uns. Es war schon so ein bisschen, dass sich so ein Geben und Nehmen also eingestellt hat, so mit der Nachbarschaft, Kiezeltern, sagt man dazu. Das ist natürlich auch dieses, wenn man so merkt, also ich glaube so, mir ist es dann schon auch gelungen, dass mir klar war, ich brauche Unterstützung und aber nicht nur ich brauche Unterstützung, sondern ich habe auch was zu geben und dass da dann durch diesen Austausch so ein bisschen mehr, sich so ein bisschen mehr ausgeglichen hat, so dass ich das Gefühl habe, ich bin die ganze Zeit ganz alleine für mein Kind zuständig. Ja.
Also du hast dir dein Dorf quasi gebaut.
Genau,
ich was wir auch immer
Dorf,
sagen.
Ja, richtig. Also ich habe mir mein Dorf gebaut und ich glaube, ohne dieses Dorf hätte ich bestimmt mehrere schwere Burnouts gehabt zwischendurch.
Ja.
Genau.
Ja,
also dieses Dorf ist wirklich, also ich glaube, das ist tatsächlich, dafür bin ich nach wie vor so dankbar. Ne? Also ich kenne die Leute ja immer noch, jetzt mein Sohn ist 10, ne? Die sind dann auch teilweise in die gleiche Schule gegangen. Da ist halt dann wirklich eine starke Verbindung und ich weiß auch, von wem ich was erwarten kann. Wir sind klar miteinander, weißt du, das ist dann nicht, das ist halt echt gut. Also ganz schöner Halt. Und eigentlich braucht ja auch die Mutter das Dorf und nicht das Kind.
Genau, ja.
Genau, ja.
Ja, ja, klar. Sie braucht, braucht andere um sich, die mit um, mit sich mit um das Kind kümmern und auch um sie manchmal.
Genau. Ja, ja, genau, ja.
Was war, was, also jetzt mal von dem, von der Selbstfürsorge und der Verantwortung, gibt's noch irgendeine, einen Bereich der Elternschaft, wo du sagst, das ist nochmal besonders herausfordernd auf deinem Weg gewesen?
Also ja, zwei Punkte. Ne? Das eine ist, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass mein Sohn schon eine dolle Sehnsucht hatte nach männlichem Kontakt. Mhm. Also, es hat sich dann schon auch so gezeigt, dass er immer sehr gerne bei den Freunden war, die irgendwie einen coolen Papa hatten. Ne? Cool war halt einfach präsent und zugänglich. Und da gab es bei uns halt viele Väter auf dem Spielplatz. Das heißt, er ist halt so groß geworden. Alle haben Papa, nur ich nicht. So. Das fand er nicht cool. Und lustigerweise hatten wir auch nicht so wirklich viel Kontakt zu Alleinerziehenden. Und das heißt, er hat das halt anders mitbekommen. Und war auch so, dass man das gemerkt hat, dass er immer so Kontakt, auch körperlichen Kontakt gesucht hat zu Männern. Ne? So toben und ne? Rangeln und mal auf dem Arm. Und also es gab schon auch so Freunde, männliche Freunde von mir, wo ich dann auch gemerkt habe, so gleich auf dem Schoß. Und er hat auch ab und zu mal so männliche Babysitter. Das fand er dann immer mega. Also man hat gemerkt, das war dem richtig wichtig und ich konnte ihm das halt auch so zum Stück ermöglichen, aber gleichzeitig war das natürlich auch mal so ein Schmerz. Ne? So dieses, ich habe ihm halt dann doch einen Vater vorenthalten, während ich sehe, dass er da wirklich eine Sehnsucht hat. Ne? Und irgendwann bin ich ja wieder in eine Beziehung, also hatte ich wieder eine Beziehung mit einem Mann. Und da habe ich gemerkt, dass das für den, also für meinen Sohn eine große Bereicherung ist, dass da, also wir wohnen nicht zusammen, wir sind seit 3 Jahren zusammen, genau. Und für meinen Sohn war das eine große Bereicherung, dass da auf einmal so ein Typ in unserem Leben ist, der halt verbindlich regelmäßig da ist, der sich mit Fußball auskennt und mit dem man über ganz andere Sachen reden kann und der riecht anders und na, der hat Haare im Gesicht und also wirklich so, du hast einen Bart oder du hast ja Haare auf der Brust. Also das ist tatsächlich, das ist ganz spannend, dieses, ne, diese Suche nach Identität auch. Er ist ja jetzt ein Junge und er will sich auch irgendwie so ein bisschen wie vergleichen mit einem Mann. Also man merkt wirklich, was für eine Rolle das spielt. Und lustigerweise ist mir irgendwann auch aufgefallen, wenn dann seine Freunde kommen, wenn mein Freund da ist, die freuen sich richtig, ne? Also die sagen jetzt zu mir vielleicht Hallo und dann sehen die meinen Freund, hey, wie geht's dir? Weißt du? Das ist ja auch so Alter. Ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Wenn die älter werden, finden die das cool, wenn da so ein Typ irgendwie eine Ahnung hat, was für Interessen, ne, was die interessiert. Und da ist ein ganz anderer Kontakt irgendwie. Es ist ja alleine, wenn mein Freund was sagt, der hat eine ganz andere Stimmlage, da passiert was anderes.
Ja, ich beobachte das auch tatsächlich. Jetzt ist mein Großer ist ein Schulkind und diese Jungsfreundschaften jetzt und dieses Gerangel und das kenne ich nicht, ja, zwangsläufig nicht so. Und da passiert echt viel. Ich kann das, und das glaube ich, wird wahrscheinlich nicht weniger in den nächsten 3-4 Jahre. Das sehe ich schon auch, dass da so eine Männlichkeitssache da ist, bei der ich außen vor bin. Ja, und jetzt habe ich ja einen Mann, einen Partner an meiner Seite, der das so ein bisschen übernehmen kann, aber das beobachte ich auch, je älter die Kinder, die Jungs, ich habe auch 2 Jungs, die werden.
Ja. Ja. Und so gesehen bin ich dankbar dafür, dass ich, ne, dass wir halt einfach diese Situation haben, die einfach total gut funktioniert. Und für meinen Sohn war es natürlich auch nochmal so, da kommt ein Mann und es war einfach eine Bereicherung. Ne, das war denn jetzt nicht der Stört, sondern, ach, das finde ich ja irgendwie ganz gut. Ne? So, und auch so ein bisschen, dass er anfing, da so ein bisschen wie mit anzugeben, seinen Freunden gegenüber. Also so unbewusst. Ich habe jetzt auch einen männlichen Part an meiner Seite. Also, doch. Das ist ein wichtiger
Punkt. Ja, es ist ganz spannend, gell? Da gibt's wirklich da gibt's was. Da gibt's eine Suche, ein Bedürfnis, eine Sehnsucht. Das ist Ja, ganz, ganz interessant, wie du das schilderst.
Und ich weiß nicht, ob das alle Jungs, also das haben Mädchen vielleicht auch, aber also eine Freundin von mir, die zieht auch alleine einen Sohn auf. Da gibt es einen Vater, aber der wohnt halt im anderen Land und die haben keinen Kontakt. Und bei dem ist es nicht so offensichtlich. Ne? Also der versucht das eher so ein bisschen wie wegzuschieben. Und ich glaube, mein Sohn war da einfach gleich so ehrlich mit, dass mir klar war, okay, das ist so. Und ich kann das jetzt auch nicht kleinreden. Wäre ja auch irgendwie blöd.
Ja. Nein, eben. In dem Fall hat er ja den Raum auch dafür bekommen, ja, das zu leben, zu äußern, zu zeigen.
Ja. Ja, aber du hast
das
ja noch.
Ist ja nach, vielleicht manchmal bei Trennungssituationen ein bisschen anders, wenn die Kinder dann spüren, dass es einem Elternteil nicht so gut geht, wenn über den anderen gesprochen wird, dann fangen die Kinder ja da auch an, die Eltern, also die Mama oder den Papa dann auch zu schützen, indem sie weniger Bedürfnis oder Sehnsucht nach dem anderen Paar zeigen oder so. Das passiert ja auch ein bisschen unbewusst. Das ist in dem Fall vielleicht gar nicht erst da gewesen, weil es gab niemanden, den er sich hätte konkret wünschen können, der dich mit traurigen Gefühlen wegen der Trennung konfrontiert hätte oder so. Diese Person gab es ja nie. Aber das ist jetzt natürlich auch nur hypothetisch gedacht, aber so könnte, es wäre für mich so ein kleiner Erklärungsansatz auch, warum da manche das unterschiedlich auch zeigen. Ja, okay, du hattest, glaube ich, gesagt, zwei Punkte.
Genau, der zweite Punkt, den finde ich nochmal echt auch relevant. Bei mir war es ja so, ich war selbstständig, ich war halt finanziell unabhängig, habe halt genug Geld verdient für uns beide. Das war irgendwie für mich, ne? Lief irgendwie gut. Und dann kam Corona. Das hat mich tatsächlich finanziell wirklich in eine ganz schwierige Situation gebracht und damit einfach auch nochmal ganz viel so extra Stress produziert, den ich ja vorher nicht hatte und mit dem ich auch überhaupt nicht gerechnet habe. Und das hat sich noch so ein bisschen bis heute auch durchgezogen, weil dann ja noch Inflation und so weiter dazugekommen ist, so dass man merkt, und das Kind wird älter und teurer, das auch noch. Dass man merkt, das ist schon auch echt eine Herausforderung, auch immer finanziell alles selbst stemmen zu müssen. Mhm. Zwischendurch dann mal versucht, mich anstellen zu lassen, um festzustellen, das ist für mich auch nicht wirklich eine Lösung, weil ich dann eigentlich nicht so flexibel sein kann, wie ich möchte, auch mit meinem Kind. Ne? Weil der ist zwar auf einer Ganztagsschule gewesen in der Grundschule, aber das hat für den gar nicht funktioniert. Das heißt, ich musste den nachmittags auch zweimal die Woche früher nach Hause holen. Also da auch nochmal so zu gucken, dass dieses Konstrukt von wir stellen uns vor oder ne, die Politik stellt das ja auch so dar, ne, es gibt halt eine Ganztagsbetreuung und dann kann man Vollzeit arbeiten und so. Ne. Aber ob das
alles easy, oder?
Ist easy, gibt es gar keine Kita-Plätze, dann die Kitas. Also wir hatten ja noch Glück, ne? Aber heute ist ja voll, also wird ja immer schlimmer, ne? Das heißt, dann fällt ständig die Kita aus, weil dann alle krank sind oder es gibt nicht genug Personal und so weiter. Aber auch in der Schule so zu sehen, Ganztagsbetreuung passt einfach nicht für jedes Kind und für meinen Sohn einfach schon mal gar nicht. Das heißt, ich musste mich dann auch wieder umstellen und gucken, wie schaffe ich das betreuungsmäßig so, dass mein Sohn halt eher gucken kann, welche Bedürfnisse er hat. Das heißt, ich musste mich eher nach ihm richten und dann wirtschaftlich so gucken, wie wir halt klarkommen, so, ne? Das finde ich bis heute schon auch eine große Herausforderung. Momentan fängt es an wieder, dass ich merke, so, es ist in Ordnung, aber alleine so eine Wohnung selber zu bezahlen mit Indexmiete, ne, also da kommt ja eins zum anderen. Auf einmal kostet die Wohnung 200 Euro mehr, als ich die angemietet habe. Also, und das Geld ist weniger wert. Also das sind so Punkte, finde ich schon ungünstig, weil die rechnet man ja nicht mit rein, dass man eigentlich 500 Euro zu wenig hat im Monat, muss man so ganz platt in Zahlen zu sagen. Ja.
Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, warum man nicht sagen kann, du hast es dir doch so ausgesucht, weil es rechnet einfach niemand mit einer Pandemie, einer Inflation und auch nicht damit, dass das eigene Kind dann vielleicht eben die Ganztagsbetreuung nicht mag oder das nicht passt oder wie auch immer. Alles Dinge, die man einfach vorher nicht einrechnen kann, auch wenn man sich's ausgesucht hat.
Ja. Okay. Genau. Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen. Du kannst jetzt schon auf 10 Jahre zurückblicken und sagen, ne, das waren die Höhen, das waren die Tiefen, das waren die Schwierigkeiten. Ich denke, wenn jetzt wir Hörerinnen haben, die vielleicht auch denken, das wäre für mich ein Weg oder ich kenne jemanden, der, das wäre vielleicht ein Weg oder der ist auf dem Weg. Was würdest du denn raten? Also wir haben gerade schon gesagt, Michelle hat schon gesagt, man kann ja nie alles einrechnen, man kann nie wissen, wie es wird. Aber wenn jetzt andere Frauen da sind, die sagen, ich finde, das klingt gut und das, ich könnte mir den Weg vorstellen, was würdest du denen mitgeben, so von deiner Erfahrung?
Also zum einen brauche ich eine sehr große Flexibilität, weil alles ja immer anders kommt, als man denkt. Hm. So. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wenn ich einfach so eine Erwartung habe, weil mein Kinderwunsch so groß ist, dass ich dann einfach super glücklich bin, wenn dann das Kind da ist, dann entspricht das erstmal nicht der Realität, weil ich ja trotzdem großen Herausforderungen begegnen werde. Also angefangen wirklich mit der Betreuungssituation. Wie gesagt, und bei mir war es noch harmlos, als mein Kind klein war, ne? Und ich glaube, wichtig ist immer zu gucken, in welchem Umfeld lebe ich, ne? Also wie hoch sind eigentlich meine Unkosten, was brauche ich zum Leben? Und am Anfang denkt man auch, ein Kind kostet ja gar nicht so viel, was in den ersten Jahren stimmt, aber irgendwann stimmt das auch nicht mehr. Also es ist schon Wahnsinn, dann kaufst du irgendwie, keine Ahnung, Sportverein, dann musst du irgendwie einen teuren Ranzen kaufen, dann kosten die Schulsachen Geld, dann wollen die irgendwie ein Fußballcamp, dann mein Sohn ist neulich durchgedreht, weil er unbedingt das Deutschland-Trikot haben wollte und alle kriegen nur er nicht. Also ne, so dieses, man will ja auch nicht ständig am Hungertuch da so rumdoktern, sondern es macht ja schon Sinn zu gucken, bin ich finanziell so im Groben und Ganzen so aufgestellt, dass ich einfach meinem Kind auch was ermöglichen kann oder dem auch mal was kaufen kann, was halt eigentlich teuer ist. Muss man ja nicht ständig, ne? Es geht ja nicht darum, das Kind irgendwie voll zu stopfen, aber dass man nicht immer merkt, man ist so gestresst wegen dem Geld. Also das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und ich glaube auch gleich so einzuplanen, dass ich das am Ende nicht 100% alleine gut hinkriege, sondern das ist total wichtig und eigentlich lebensnotwendig ist, dass ich von Anfang an Unterstützung bekomme auf eine Art, also familiär. Freunde sagen ganz oft, die unterstützen einen und dann kommt aber das Leben dazwischen und dann sind die mit ihren eigenen Kindern beschäftigt oder mit anderen Sachen. Das finde ich nochmal wichtig und dann auch nochmal so zu gucken, auch diese Offenheit zu besitzen, ne, wenn das Kind älter ist und man kommt in die Kita, ne, wen finde ich sympathisch, mit wem komme ich gut klar, ne, wo kann ich vielleicht mir ein bisschen Unterstützung holen, aber im Sinne von, ne, das Kind geht mal woanders hin und das, ne, ich nehme dafür aber auch andere Kinder mit zu mir, so dass das wirklich auch langfristig so ein ausgeglichenes Miteinander hat. Also, ja, ich glaube, das sind schon wichtige Punkte. Und was ich auch wichtig finde, ist tatsächlich so auch offen zu sein für das, was mein Kind oder wie mein Kind das letztendlich findet, dass es keinen Vater hat, also egal ob Mädchen oder Junge. Und da habe ich manchmal den Eindruck, wenn man das so in manchen Magazinen oder also Zeitungen liest, ein Kind braucht keinen Vater. So ein Satz, der gerne mal genutzt wird. Und ich finde, das stimmt nicht. Vielleicht braucht nicht jedes Kind einen Vater, aber ne, also weil, wenn ich wirklich denke, ein Kind braucht keinen Vater, dann schließe ich ja die Möglichkeit aus, mich mit meinem Kind wirklich damit auseinanderzusetzen, was es vielleicht vermisst. Mhm. Und das finde ich nicht fair fürs Kind. Also das Leben ist nicht perfekt. Jetzt sehe ich das so mit meinem Sohn, das Leben ist nicht perfekt, aber im Grunde genommen haben wir es hingekriegt, das irgendwie so zu gestalten, dass sich ganz viel so gut zurechtgerückelt hat und ne, dass er einfach einen Ersatz hat. Und nichtsdestotrotz, es ist immer wieder Thema, dass er sagt, ich würde so gern wissen, wie der aussieht. Oder neulich hat er gesagt, na, du weißt ja nicht, wer das ist, der Spender. Ich so, nee. Und dann, mein Freund heißt Gerne, und hat er gesagt, vielleicht ist Gerne ja doch mein Spender. Weil das ganz gut finde, wenn mein Freund sein Vater wäre. Also das Es ist wichtig, da einfach auch eine Offenheit zu haben und dem Kind zu erlauben, darüber nachzudenken und auch seine Gefühle dazu preisgeben zu dürfen. Ne?
Mhm. Ja, wir hatten das ja auch in der Adoptionsfolge, ne, dass Herkunft wichtig ist. Ja. Ja. Es betrifft ja auch gleichgeschlechtliche Paare, die ein Kind adoptieren, wo dann der weibliche oder der männliche Part fehlt, in Anführungszeichen, dass man einfach offen ist. Und ich denke, da ist Kommunikation, wie du sagst, das A und O, ne, zu sagen, so ist unsere Situation. Und wir gucken, wie können wir für dich eine Bezugsperson finden oder eben auch mit der Lehrstelle gemeinsam klarkommen, ja, und einfach darauf eingehen und sagen, okay, das fehlt dir, das fehlt vielleicht uns oder keine Ahnung, gucken wir, wie wir das angehen. Ne? Das, also ich finde, dieses Brauchen ist halt, wie du sagst, es braucht keinen Vater, man muss halt gucken, was braucht das Kind in dem Fall oder ja, die Familie. Ja.
Und vielleicht, was ich noch wichtig finde, ist tatsächlich, wie gesagt, diese Offenheit, sich auch Unterstützung zu holen. Und es gibt ja zum Beispiel auch genug Beratungsstellen. Ne? Familienberatungsstellen, okay. Weil man merkt, man ist überfordert, dass man da einfach hingeht und sich beraten lässt, weil manchmal ist man dann einfach in so im Tunnel und wenn jemand anders einem nochmal irgendwie ne, reflektiert oder einen unterstützt, dass man sich reflektieren kann oder nochmal andere Möglichkeiten aufzeigt, das ist einfach total hilfreich und schlussendlich das Allerwichtigste, wenn wir jetzt nochmal zum Thema Selbstfürsorge kommen, zu gucken, wie richte ich mir das so ein, dass ich genug Zeit auch in der Woche mal alleine für mich habe. Und das bedeutet im Umkehrschluss bei einer Solomutterschaft eigentlich, dass ich mir, ne, Vollzeit arbeiten funktioniert eigentlich nicht. Ja, also im Grunde genommen zu sagen, was ist denn realistisch? Ich finde, realistisch ist, vielleicht 25 Stunden die Woche zu arbeiten, damit ich zwischendurch auch mal sowas habe wie einen freien Vormittag in der Woche, wenn mein Kind in der Schule oder in der Kita ist, sodass ich einfach mal entspannen kann, mich ausruhen kann, was für mich machen kann oder vielleicht nichts machen, aber wo ich wirklich mal meine Ruhe habe, ohne dass irgendjemand was von mir will. Und das finde ich tatsächlich so, 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 so wichtig. Und am Ende ist das ja auch Selbstfürsorge, ist Gesundheitsfürsorge, weil ich muss ja für mein Kind sorgen, 100%. Das heißt, ich bin eigentlich verpflichtet, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Das heißt ja nicht, dass ich dann nie Stress habe, das ist natürlich Quatsch, aber so, dass ich wirklich so gut wie möglich durch die Jahre auch das schaffe, auch eine gute Mutter zu sein, die zugänglich ist und nicht nur ständig gestresst durch die Gegend rennt am Ende des Tages.
Ja. Vereinbarkeit ist ein Struggle. Und selbst wir in der Partnerschaft, ne, stellen uns die Frage, wie viel Arbeit möglich ist für beide Partner. Und alleine ist halt nochmal eine viel, viel größere Frage. Ja. Und ich bin auch, je mehr wir sprechen und je länger ich Mama bin, diese Vollzeitsache und Vereinbarkeit. Ja, also alle, die uns öfter zuhören, die wissen, dass ich da langsam immer mehr skeptisch werde, dass das machbar ist, so wie du auch. Ja.
Das geht eigentlich kaum.
Und es ist aber manchmal einfach nötig finanziell und das ist das große Problem, eins der großen Probleme, warum wir Eltern so am Limit sind oft.
Ja. Gut. Ich würde sagen, das war noch eine schöne Zusammenfassung für die wichtigsten Takeaways zum Thema Solomutterschaft. Mir ist tatsächlich während dem Erzählen noch was eingefallen, wer ein paar coole Tipps und Tricks zum Thema Elternnetzwerke haben möchte. Wir hatten in unserer allerersten Staffel nämlich eine Folge mit der Bea Beste, die ein bisschen was auch so, die hatte noch so ein paar Hacks zum Thema Elternnetzwerk knüpfen. Das kann vielleicht da auch gut dazu ergänzend noch angehört werden, wer sich jetzt denkt, ah, wie kriege ich denn das hin, dass ich mir die anderen Eltern aus Kita oder Schule mit ins Boot hole, weil ich alleinerziehend oder Solomutter oder eben. Es gibt ja auch die Partner, die sonst nicht so viel beitragen, wo man dann auch das Gefühl hat, dass man viel allein mit der Last ist. Also wer da gerne noch Unterstützung sucht, mag da vielleicht mal reinhören. Und ansonsten würde ich dich jetzt noch kurz bitten, Inke, für unsere Hörerinnen und Hörer, die noch mehr erfahren wollen oder die gerne mehr zu dir wissen wollen, zu deiner Reise als Solomutter, wo kann man dich denn finden? Kann man dir irgendwo folgen? Kann man irgendwo was von dir lesen oder hören?
Genau, also ich habe ja auch einen Podcast, Frauen mit Mut heißt der, und ansonsten genau, also Instagram, ja, wobei ich hatte mal so einen Solomutter-Instagram-Account und dann habe ich mich aber gar nicht gemerkt, so dafür habe ich gar keine Zeit.
Das ja, heißt, ja, verstehe ich gut.
Ich habe eigentlich dann meinen professionellen Instagram-Account und der heißt eigentlich, heißt denn eigentlich? Den Geschehener wahrscheinlich.
Wir verlinken das auch alles.
Genau, wir verlinken das gerne. Und man kann natürlich auch Informationen, und ich fange jetzt auch nochmal wieder an mit, also ich hatte schon eine kreative Pause mit meinem Podcast, aber da gibt es so einiges auch zum Thema Solomutterschaft. Also wie gesagt, Frauen mit Mut, könnt ihr verlinken und dann seht ihr das. Ja, stimmt, da habe ich einige Folgen zum Thema Solomutterschaft. Und ich wollte jetzt auch nochmal anfangen, mich doch langsam wieder mit Blogartikeln zu beschäftigen, um genau auch diese Punkte nochmal besser rauszuarbeiten, die ich auch erwähnt habe, was wichtig ist einfach, damit man einfach das gut schafft, wenn man sich denn dafür entscheidet. Oder so gut wie möglich.
Ja, ja, genau. Also, das also, gut genug quasi.
Ja.
Ja, gut, perfekt. Dann ganz herzlichen Dank. Und an unsere Hörer und Hörerinnen noch, wenn ihr keine weitere Folge verpassen möchtet, dann gerne folgen auf Instagram oder abonnieren auf Spotify oder Apple Podcast. Oder ihr könnt auch unseren E-Mail-Newsletter auf unserer Website einfach abonnieren. Dann kommt sie immer direkt in euer Postfach, wenn eine neue Folge online geht. Das haben wir auch noch im Angebot. Und sonst freuen wir uns, wenn ihr in 7 Tagen oder in 14 Tagen, es kann sein, dass sich das bald ändert, wenn ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder zuhört. Da freuen wir uns. Bis dahin, alles Gute und vielen Dank, Inke.
Dankeschön.
Danke euch.
Tschüss.
Ciao.